Das ist das Auto, wo viele sich verwundert die Augen reiben und denken sich, Moment mal, irgendwie, der hat ja hinten gar keine Räder.
Wir haben Zulassungsstellen gehabt, die haben das einfach gesagt, nee, das können wir nicht zulassen. Das Fahrverhalten merkt man allerdings zu 95% fährt er sich identisch wie ein PKW. Es gibt so viele Millionen Fahrzeuge auf dem Markt, die kann man nicht einfach sagen, so, die werden jetzt verschrottet. Weil das
ist ja auch nicht nachhaltig.
Ist überhaupt nicht nachhaltig.
Robin Gut mit Dieter Könnes. Die heutige Robin Gut Podcast-Folge, die ist insofern ganz interessant, weil es jetzt um Mobilität geht in dieser Folge. Es wird ja viel diskutiert, E-Auto, ja oder nein, Verbrenner aus, ja oder nein. Vor Jahren, ihr erinnert euch vielleicht, wurde auch diskutiert, ab wann darf man überhaupt Auto fahren? Dann wurde der Führerschein mit 17 eingeführt, allerdings nur begleitet, als könnte man das einem 17-Jährigen nicht zumuten, Auto zu fahren. Und jetzt gibt es tatsächlich eine Lösung, weil sich viele Eltern Gedanken darüber machen, wie sie ihre Kinder von A nach B bekommen und das auf eine sichere Art und Weise. Und da hat sich jemand im Süden Deutschlands Gedanken gemacht und zwar geht es um den Elenator. Das ist ein lustiges Auto, das man auf der Straße sehen kann, denn es ist ein ganz normales Auto, wo die, jetzt nehme ich eigentlich schon zu viel vorweg, oder? Lasst euch doch mal auf die heutige Podcast-Folge ein. Ich bin dafür nach Süddeutschland gefahren, zur Elenator GmbH. Denn es geht hier darum, mal zu zeigen, was es im Bereich der Mobilität an Möglichkeiten gibt. Vor allem dann, wenn man zum Beispiel auf dem Land wohnt, ist das möglicherweise eine sehr, sehr gute Alternative. Ein Auto, das relativ wenig Sprit verbraucht, auch das ist ja in der heutigen Zeit nicht ganz unwichtig. Und man trotzdem sehr, sehr gut und sicher vor allem von A nach B kommt. Viel Spaß mit der heutigen Robin Gut Podcast-Folge. Eine etwas ungewöhnliche Aufzeichnungskulisse. Normalerweise bin ich in Köln im Savoy Hotel. In diesem Fall sitze ich in einem kleinen Verkaufsraum, in einem Büro. Und zwar in dem Büro von Klaus Flackner von der Firma Elenator in Süddeutschland. Herr Flackner, wo genau sind wir? Wie heißt der Ort?
Der Ort heißt Dösingen, gehört zur Gemeinde Westendorf im Ostallgäu. Und hier in dem Autohaus Elnrieder wurde von dem Herrn Elnrieder Senior der Elenator entwickelt und 2015 auf die Straße gebracht.
Und das ist das Auto, wo viele sich verwundert die Augen reiben und denken sich, Moment mal, irgendwie, der hat ja hinten gar keine Räder. Doch, warte mal, Sekunde, wo sind die? Die sind in der Mitte, also ja. Die Hinterachse ist in der Mitte zusammengefasst zu einem Zwillingsreifen.
Richtig, weil es so ein Gesetz gibt, dass wenn die zwei Reifen näher als 46,5 Zentimeter Achsabstand haben, dann wird das als ein Reifen gewertet. Somit ist es rechtlich gesehen ein Dreirad, ein L5E. Diese Fahrzeugklasse gibt es. Dreirad, das schneller wie 45 km/h fährt. Und dieses Dreirad darf dann auch maximal 15 kW haben, um es mit dem A1-Führerschein ab 16 fahren zu können.
Und damit sind wir schon bei der Besonderheit, weil sich bei der zweiten Verwunderung, wenn sich die Leute die Augen reiben, die in das Auto gucken und denken, der Fahrer oder die Fahrerin ist aber schon sehr jung. Jetzt haben sie es gerade ja schon verraten. Ja. A1-Führerschein heißt, ist das der 125er-Führerschein?
Ist der 125er-Führerschein, den man mit 16 dann erlangen kann. Und es ist ein vollwertiger Führerschein, der dann auch anerkannt wird, was die Probezeit betrifft und solche Sachen. Und führerscheintechnisch ein hochwertiger Führerschein, also nicht zu vergleichen mit dem AM-Führerschein. Also.
Wir reden im Rahmen dieses Podcasts ja nicht nur über diese Besonderheit, sondern wir reden auch über das Thema E-Mobilität, wo übrigens auch, das hatten Sie mir im Vorgespräch schon gesagt, es einen Zusammenhang gibt, auch mit dem Elenator. Aber ich glaube, dass viele, die uns jetzt zuhören und jetzt vielleicht nicht wissen, Mensch, ich glaube, ich muss das gleich mal googeln. Elenator, dieses Auto, was man vielleicht schon mal so auf der Straße gesehen hat und es sich nicht eben erklären konnte. Die Basis ist der Fiat 500, richtig?
Richtig, wir machen das schon seit Ende 2015 wird nur noch der Fiat 500er gebaut. Angefangen haben wir mit Polo Fabia Ibiza, haben allerdings dann schnell umgeschwenkt, weil die neueren Motoren von VW-Konzernen nicht drosselbar waren und die Gewichte auch zu hoch waren, weil man kann nur bis 1000 Kilo Leergewicht ein Dreirad L5E umbauen. Und mit dem Fiat 500, da haben wir dann ein passendes Produkt gefunden, das vom Gewicht, von der Achskonstruktion hinten auch möglich war, eine neue Achse zu bauen. Und die Drosselung hat sehr gut funktioniert. Und seit 2020 gibt es da jetzt hier auch einen neuen Motor, den Mild-Hybrid, über den wir auch schon kurz gesprochen haben. Ja.
Jetzt ist ja das Verrückte, dass man sich fragt, wie kommt man auf so eine Idee? Weil ich meine, Sie und ich, ja, wir sind früher ja auch prima von A nach B gekommen. Jetzt haben Sie festgestellt, wenn man den Wagen so umbaut, dass er offiziell als Dreirad gilt, auch wenn es ein vollwertiges Auto ist, ein PKW. Ja. Es muss ja einen Bedarf dafür geben.
Richtig.
Wie ist der Seniorchef damals auf diese Idee gekommen?
Also die Idee ist hier entstanden in einem Autohaus, weil wir auch schon seit langem Piaggio Dreirad- und Vierradhändler sind. Also diese Apes, diese kleinen Dreiräder, die in Italien auch häufiger zu sehen sind, haben wir hier schon vor 20 Jahren vertrieben.
Darf man die in Italien auch früher dann schon fahren? Also mit einem jüngeren Alter?
Nö, die gleiche Regelung. Die gleiche Regelung. Dort haben es eigentlich eher die Elternleute gefahren, also die Handwerker, die Bauern, die Händler in den engen Gassen haben so eine Ape gefahren, um ihre Waren auf den Markt zu bringen oder einfach mobil zu sein. Und diese Ape 50 und auch die größere Ape TM wurde dann das EU-Gesetz geändert, dass man mit 16 Jahren, nicht wie früher mit 18 Jahren, auch ein größeres Dreirad, diese 200er TM mit 200 Kubik fahren durfte. Und das war so ein bisschen der Punkt, wo wir überlegt haben und vor allem der Herr Ellenrieder, ein geborener Tüftler, sich überlegt hat, warum kann Piaggio zum Beispiel nicht ein Dreirad bauen, das jetzt mehr Sicherheit, mehr Komfort als diese Ape, die ja eigentlich aus den 60er Jahren ist und einfach nur eine Blechdose ist.
Das fahre ich jetzt fast, also zum Glück haben Sie es gesagt, ne? Also so eine fahrende Blechdose. Ja. Also da will man ja sein Kind dann doch nicht reinsetzen. Ja. Fiat 500 ist ein vollwertiges Auto mit Airbag, mit allem Pipapo. Ja. Das Verrückte ist einfach nur, die Hinterachse wird ausgebaut und eben zu diesem Dreirad umgebaut. Ja. Ansonsten ist es ein ganz normales Auto.
Das ist richtig, aber der Weg dahin war natürlich schon länger. Viele haben ihn für verrückt erklärt oder gesagt, das wirst du nicht schaffen, weil er überlegt hat, wenn jetzt Piaggio wollte kein neues Fahrzeug mit einem neueren Standard und Sicherheit bauen. Und dann hat er gemeint, jetzt, man könnte doch ein vorhandenes Fahrzeug umbauen. Mhm. Und ist dann damit zum TÜV gegangen, ist dann damit zu den ganzen Stellen, die einem diese Zertifikate dann ausstellen für eine andere Hinterachse und. Und das war ein steiniger Weg, aber er hat nicht nachgelassen. Er ist da energisch geblieben und wir haben ihn auch bestärkt, alle, dass diesen Weg gehen soll. Und das hat ein gutes Jahr gedauert, bis wir dann mit Glück auch muss an die richtigen Leute kommen, die dich ernst nehmen, die sagen, okay, komm, das kann man machen, so machen, so machen, haben wir dann den ersten Prototypen im Anfang des Jahres 2015 fertig gehabt.
Ich finde sowas ja immer spannend, wenn es Menschen gibt, die eine Idee haben, eine Vision haben, auch von einem Produkt, von einer Erfindung überzeugt sind. Und Sie haben es ja gerade selber gesagt, das war ein steiniger Weg. Ja. Ich kann mir vorstellen, auf diesem Weg dahin gibt's ja immer wieder so viele Stolpersteine, dass du denkst, ich habe jetzt echt die Schnauze voll. Jetzt ist auch wirklich mal so ein Punkt erreicht, ich habe das probiert und jetzt will der wieder und jetzt habe ich das probiert, ich will der. Gab's in dieser Firmengeschichte mal so einen Moment, wo man gesagt hat, okay, dann, wenn es dann doch so kompliziert ist, dann lassen wir's.
Ja, es gab schon mal so Momente, wo man überlegt, weil wir hatten auch von den Zulassungsstellen, die haben am Anfang das Produkt nicht gekannt oder wollten es auch gar nicht wissen. Die haben manche Zulassungen abgelehnt, so nach dem Motto, wir können doch ein Fahrzeug nicht zulassen, wo 16-Jährige damit fahren, obwohl die Führerscheinregelung ja da war. Und vorher schon diese Ape ja genauso gefahren werden durfte, die ist halt 65 gefahren, ohne Airbags, ohne nichts, ist auch ein Dreirad, ist auch ein L5E. Und wir haben Zulassungsstellen gehabt, die haben das einfach gesagt, nee, das können wir nicht zulassen.
Ihr nutzt da jetzt so eine Gesetzeslücke auch so, ne? So das Denken wahrscheinlich.
Es ist aber keine Lücke, es ist ein Gesetz, das erlaubt. Es gibt ja auch andere Hersteller, die Dreiräder bauen, bloß haben die sich halt nicht durchgesetzt, weil sie nicht die Sicherheit und nicht den Komfort bieten.
Ja.
Und wir hatten dann auch sogar vom Land Baden-Württemberg wirklich Knüppel zwischen die Beine bekommen. Die wollten den Elenato so nicht zulassen, weil es für die eine komplette Änderung des Fahrzeugs ist. Und alle anderen Bundesländer haben uns bestärkt. Es ist ja eigentlich ein Fiat 500er, der zu 90% nicht verändert wurde. Und somit ist es ein Fiat, allerdings kein PKW, sondern ein Dreirad.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, andere Bundesländer sagen ja, Baden-Württemberg jetzt in dem Fall nein. Ja. Ist das auch wieder so ein Punkt, wo man denkt so, ja, das mit dem föderalen System ist ja immer wieder schön und gut. Ne? Wir könnten jetzt auch über die Bildungspolitik reden und die Frage, ob das da auch so gut ist. Naja, lassen wir das mal außen vor. Aber ist das so ein Punkt, wo Sie denken, Leute, das ist doch verrückt. Ich meine, jetzt sagen irgendwie alle ja und ihr sagt nein, das ist doch nicht einheitlich.
Ja, es ist auch verrückt, weil es gibt ja einheitliches Zulassungsgesetz. Wir hätten mit unseren Anwälten, hätten wir denen das durchsetzen können, dass wir auch ein Fahrzeug mit, das in Bayern, in Hessen und wo auch immer zulassungsfähig wäre, auch in Baden-Württemberg. Aber dann haben uns die Anwälte auch gesagt, lieber findet eine Lösung mit denen, bevor die dann euch wieder Probleme machen mit den anderen Punkten. Und da haben wir halt ein eigenes Gutachten gemacht für Baden-Württemberg. Machen wir heute noch, damit es da keine Probleme gibt.
Ja, und auch da offensichtlich zum Glück in dem Fall jetzt aus Unternehmenssicht nicht nachgelassen. Und irgendwann mal kam das Go in Gottes Namen, ihr könnt es so machen.
Ja gut, wir hatten das Go, allerdings haben wir dann die Lösung gefunden, dass wir auch mit Baden-Württemberg keine Probleme haben, weil es macht ja auch keinen Sinn, ein Fahrzeug zu verkaufen. Wenn das dann irgendwann verkauft wird nach Baden-Württemberg, dann geht's nicht. Das kann ja auch nicht sein. Und dann haben wir halt ein eigenes Gutachten gemacht, wo wir als Hersteller dann drin stehen und es eine komplett Neuschaffung ist, was Blödsinn ist, wenn es eine Rückrufaktion von Fiat gibt, dann wird ein Kunde nicht angeschrieben, weil die andere Fahrgestellung mal drin ist
im Fahrzeug. Wir reden von einem umgebauten Auto, das jetzt ein Dreirad ist. Wie ist das vom Fahrverhalten? Merkt man das?
Fahrverhalten merkt man allerdings zu 95% fährt er sich identisch wie ein PKW. Es ist natürlich so, dass die Leistung natürlich der Hauptunterschied. Man fährt natürlich mit 14,4 Kilowatt, das sind also 19 paar zerquetschte PS. Und man muss natürlich die Leistung immer abrufen, dass man vernünftig vorankommt, kann aber vernünftig fahren. Das Fahrzeug geht 90, oft bergab auch etwas schneller. Ist auch erlaubt.
Also der Wagen fährt in der Spitze auf einer Landstraße, wo jetzt 100 wäre, der dürfte er 90 fahren. Fährt das Auto?
Fährt er 90, richtig.
Darf man damit auf die Autobahn?
Man darf auf die Autobahn fahren. Das Fahrzeug darf auch bergab schneller gehen. Wir haben den bis 105 geregelt, dass er bergab fahren kann. Darüber hinaus regelt die Elektronik die Geschwindigkeit ab, dass die nicht so schnell werden. Aber das ist eine freiwillige. Das machen wir, damit die Sicherheit und die Eltern natürlich auch beruhigt sind, wenn die dann nicht bergab 120 fahren würden.
Jetzt haben Sie die Zielgruppe schon gerade so genannt. Also junge Menschen mit 16 und Eltern, die, das muss man natürlich auch dazu sagen, die das wollen und sich vielleicht das dann auch leisten können. Wobei man leistet sich ja dann noch mit 18 oder 19 dann das Auto möglicherweise für den Nachwuchs. Der Prototyp stand irgendwann mal da und dann hieß es, okay, wir können jetzt in den Markt.
Ja.
Wie waren die Anfänge?
Ja, spannend. Es war natürlich so, dass das Produkt niemand kannte und wir auch nicht wussten, was die Kunden wirklich wollten. Wir haben angefangen mit Gebrauchtfahrzeugen zum Umbauen, damit der Preis auch günstig ist. Allerdings haben wir gemerkt, dass sehr schnell, dass die Kunden eher was Neuwertiges wollen. Viele haben ja auch zwei Kinder, drei Kinder und haben das auch länger genutzt. Und wir haben uns auch leichter getan, Neufahrzeuge dann zu vermarkten, weil viele Kunden kamen von weiter weg, die können sich nicht das Auto angucken, wenn du sagst, das Auto ist jetzt 3 Jahre alt, hat 50.000 Kilometer, da eine kleine Macke, da, das ist nicht gut. Das Vertrauen ist natürlich beidseitig viel besser, wenn man sagt, hier, das ist ein Neuwagen mit Tageszulassung, was wir jetzt machen seit vielen Jahren und die kann man sich aussuchen. Und das letztendlich spricht ja auch dafür, dass der Wertverlust gering ist und der Wertverlust ist im Endeffekt der gleiche, ob ich jetzt einen 4 Jahre alten fahre und den nach 2 Jahren verkaufe oder einen neuen und den nach 2 Jahren verkaufe. Das zeigen ja auch die Preise im Internet, wie die in den Naturen gehandelt werden.
Exakt. Auch das habe ich mir mal angeschaut, fand ich sehr bezeichnend, dass man da so gut wie gar keinen Wertverlust hat. Wenn es jetzt ein Robin Good Podcast ist und das ist einer, dann reden wir natürlich auch über das Thema Nachhaltigkeit und allein schon anhand des nicht vorhandenen Wertverlustes sieht man, dass es sich hier um ein Produkt handelt mit einer höheren Langlebigkeit. Kann man das so sagen?
Kann man schon sagen, weil das Fahrzeug hat natürlich einen Wert, der natürlich auch durch den Umbau höher ist. Und viele Eltern stöhnen natürlich über die hohen Kosten. Aber man muss auch sagen, man sollte das Gesamte sehen, was bei einer Wertigkeit erst dann zum Tragen kommt, wenn man wirklich sieht, was habe ich für einen Wertverlust, wenn ich das Fahrzeug verkaufe, wie lange lebt so ein Produkt. Und wir können auf jeden Fall sagen, wir haben jetzt schon Lenatoren, die sind jetzt bald 9,5, 10 Jahre alt, die werden immer noch gefahren und erzielen immer noch gute Preise, weil eben die Fahrzeuge heutzutage auch lange leben, wenn man die richtigen hat. Also ein PKW, ein Fiat 500 zum Beispiel, ist ja voll verzinkt. Die Motoren sind langlebig und man nutzt ja auch nur einen Teil der Leistung. Also man fährt nie an der Leistungsgrenze, weil die Drossel gibt natürlich nicht die 70 PS her, sondern maximal die 19,4 oder 20 PS.
Jetzt haben wir vielleicht auch neugierig gemacht. Können wir auch über konkrete Zahlen reden, also was das letzten Endes dann kostet?
Ja klar, wir bieten den Lenato an für 25,5. Das ist der
komplett
mit Umbau. Wir machen natürlich immer aus rechtlichen Gründen ein Kaufvertrag fürs Fahrzeug und ein Umbauvertrag. Das Auto kostet dann 19.190, der Umbau 6.180 und dann sind wir dann bei 25.000 paar zerquetschen. Da kommen noch Winterräder dazu, die wir empfehlen. Muss ja nicht sein, aber die meisten nehmen die.
So, und jetzt reden wir über Wertverlust, was ja bei Autos, man denkt sich so, du fährst gerade vom Hof, ne, und ja, dann hast du schon irgendwie die ersten 20-30% verloren. Das ist beim Elenator, ich habe mir die Preise mal angeguckt im Netz, kurioserweise komplett anders.
Ne? Ist nicht so. Also es gibt schon einen Wertverlust. Der war natürlich in dieser Corona-Zeit so gut wie gar nicht da, weil die Preise allgemein gestiegen sind. Jetzt gibt es einen, aber der ist sehr gering. Also man kann wirklich pro Jahr vielleicht mit 2.000 Euro rechnen. Was ist das jetzt schon beim Fahrzeug, das eben über 20.000 Euro Wert hat?
Ja.
Und es gibt den Markt, die Leute kennen inzwischen den Elenator. Und wenn man im Internet sucht, dann findet man da auch ein paar oder eBay-Kleinanzeige. Aber es werden sehr viele im bekannten Verwandtenkreis verkauft. Bevor die Kinder 18 werden, sind die meisten auch schon verkauft.
Also das heißt, man hat da schon die Abnehmer, weil man hat im Bekanntenkreis so viel Neugier geweckt, dass das gar nicht mehr so bei ihnen landet. Es sei denn, man hat irgendwas mit dem Auto und sagt, ich brauche den Fachhändler dafür.
Ja, klar, man kann das selber verkaufen, man kann es uns auch anbieten.
Kann ich mit dem Wagen, also wir sind jetzt hier in Süddeutschland, das ist einer der südlicheren Podcasts übrigens, die wir hier heute machen. Kann ich damit zu einem ganz normalen Autofachhändler gehen, also einem Mechaniker, der dann sagt irgendwie hier, ich habe was, Ölwechsel.
Alles kann man machen, weil die Garantie erlischt auch nicht. Fiat ist jetzt da nicht so ein Problemfall. Wenn es ein Garantiefall wäre, dann muss man zum Fiat-Händler gehen, aber die wickeln das auch problemlos ab.
Ja, ein Auto, das erstmal mit einem ganz normalen Motor fährt. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber junge Menschen, denen ist doch Nachhaltigkeit wichtig und so. Wie argumentieren Sie das? Also wo sagen Sie, ja, also das kann man so sehen, aber in puncto Nachhaltigkeit halten wir aber vielleicht nochmal mit folgenden Argumenten dagegen.
Na gut, es sind jetzt mehrere Punkte, was das Fahrzeug schon nachhaltig auch macht. Neben der Langlebigkeit ist auch der Motor inzwischen ein Mildhybrid. Das heißt, es gibt einen kleinen Zusatzakku, der sich durch Rekuperation, Bremsen und Ausrollen auflädt und diese Energie gibt der Riemenstartergenerator wieder einen Motor weiter. Somit braucht das Auto etwa einen Liter weniger in der Stadt und auf Strecke einen halben Liter weniger.
Da muss ich jetzt mal nachfragen, Herr Flackner, auch als Frage jetzt mal so in unsere Podcast-Runde an die Community, die uns jetzt zuhört.
Ja.
Mildhybrid habe ich jetzt gerade richtig verstanden. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich kenne jetzt nur den normalen Hybriden, also Plug-in heißt es, glaube ich, ne, wo das Auto mit der Steckdose dann so, glaube ich, 50 Kilometer fahren kann. Also die kannte ich bisher.
Richtig, das sind die etwas größeren Fahrzeuge, weil die kosten dann auch mehr Geld, die brauchen auch ein bisschen einen größeren Akkuplatz dafür.
Die, glaube ich, die auch nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben, wenn man mal ganz ehrlich ist, ne?
Oder? Ja, die haben das Problem, dass die hauptsächlich gekauft werden von Vertretern oder von Außendiensten, um den geringeren Geldwertenvorteil zu versteuern und fahren eigentlich zu 99% mit dem Verbrenner, schleppen allerdings immer den relativ schweren Akku mit, weil sie eben diesen Hybriden da brauchen, um die 0,5%, also die halbierte Versteuerung zu machen. Und die sind ein bisschen in Verruf geraten, wurden dann irgendwann schon ein bisschen früher aus dieser Förderung rausgenommen.
Ja. Finden Sie zu Recht?
Ich finde schon zu Recht, weil es hat definitiv sehr wenige haben den richtig genutzt. Es gibt schon ein paar Kunden, die den richtig genutzt haben, die gesagt haben, ich fahre in Kurzstrecke nur Elektro, lade mir selber auf und wenn ich dann in Urlaub fahre, kann ich auch den Verbrenner nutzen, was ja auch Sinn macht.
Also ich habe mich damit beschäftigt, Herr Flackner, und zum Zeitpunkt, also wir sind jetzt Anfang Juni zum Zeitpunkt unserer Podcast-Aufzeichnung hier. Ein Freund von mir, der fährt ein größeres Auto, ein SUV mit der Kombination eben Plug-in, also als Hybrid. Der hat in diesem Jahr zweimal getankt.
Ja.
Zweimal. Der fährt überwiegend Stadt. Der sagt, Dieter, ich nutze den rein elektrisch.
Ja, das ist so richtig. So sollte man es eigentlich machen, aber das machen die wenigsten bei
dir. Das ist echt, aber das ist nicht nur doof, das ist ein Problem.
Ja, und deswegen ist es jetzt auch, finde ich, okay, auch wenn das kurzfristig kam, dieser Stopp der Förderung. Aber das muss sich ja ein Fahrzeug, ein Konzept, wie es gefahren wird, muss sich auf dem Markt durchsetzen. Über den Preis, über die Idee der Nachhaltigkeit. Mhm. Jeder muss sich für sich entscheiden, was ist für mich sinnvoll. Im Kurzstreckenbetrieb finde ich das sehr sinnvoll, auch elektrisch zu fahren. Und die Fiat 500er, die wir jetzt umbauen, sind ja, wie gesagt, Mildhybride, die unterstützen den Motor, damit er weniger braucht. Somit kann man mit 4 bis 5 Liter Sprit fahren.
Das ist wenig.
Was wirklich wenig ist. Und wie gesagt, der nächste Schritt ist von uns schon in der Entwicklung. Wir werden in diesem Jahr noch den vollelektrischen Fiat 500er als Elenator auch auf den Markt bringen, so wie es ausschaut.
weil sie davon überzeugt sind oder weil sie es vielleicht auch müssen?
Also beides, wir sind da ehrlich. Also wir sind überzeugt, dass gerade bei kleinen Wegen Elektromobilität sinnvoll ist. Bei großen ist es so eine Sache.
Wegen des Gewichts?
Auch wegen des Gewichts, ja. Da werden ja Fahrzeuge mit bald 3 Tonnen Leergewicht durch die Gegend gefahren. Riesige Akkus. Frage ich mich, ob das immer so nachhaltig ist.
Naja, Sie kommen aus der Branche. Wir kennen diese großen Versandriesen, ja. Die mit ihren elektrischen Autos da unterwegs sind. Ist das okay? Ist das nachhaltig?
Also ich finde es schon, dass es okay ist, wenn es in dem Nahbereich ist, weil die machen ja bis zu 100 Kilometer Umkreis, liefern sie ja da was aus und dann finde ich das in Ordnung. Mhm. Aber wenn man jetzt sieht, es gibt Konzerne, die entscheiden, es muss jeder Außendienstler Elektro fahren, habe ich gehört von einer großen Versicherung. Die waren nicht begeistert, weil viele Außendienstler fahren am Tag 600, 700, 800 Kilometer und haben auch nicht alle die Möglichkeit, daheim elektrisch zu laden. Die haben dann Mordsproblem. Wo fahre ich hin, um das Fahrzeug wieder zu laden, um dann wieder nach Hause zu kommen? Hm. Nicht zu schweigen, wenn sie unterwegs sind und nach 300 Kilometern mal wieder laden müssen, ist das schon ein Mordsaufwand und Stress.
Ihr merkt schon, wir sind voll jetzt auch ins Thema E-Mobilität gerutscht. Ja. Herr Flackner, wie ist da Ihre Einstellung zu? Ist das mittlerweile auch aufgrund der nicht nur politischen Entwicklungen, auch wir sind ja im Bereich der Forschung, Batterien werden langlebiger, haben vielleicht eine schnellere Ladezeit, eine höhere Speicherfähigkeit. Also das ist ja gerade alles im Prozess. Ja, ja. Wie ist da Ihre Einstellung zu? Ist das eine Entwicklung, die ist unumkehrbar oder auch richtig?
Also die Entwicklung kann man nicht stoppen, weil die Welt entwickelt sich in diese Richtung auch. Viele Länder haben da schon vielleicht Vorsprung.
Sie sagen vielleicht, Sie sagen es so vorsichtig.
Ja, weil ich finde, dieser Vorsprung, der immer China zugeteilt wird, ist vielleicht gar nicht so ein riesiger Vorteil, weil die Deutschen können halt einfach gut Autos bauen und die Chinesen sind vielleicht mit der Konnektivität weit, auch Tesla zum Beispiel. Allerdings zeigt sich jetzt, dass die Qualität der Fahrzeuge, die Langlebigkeit auch nicht unbedingt gegeben ist und ich finde, die deutschen Autobauer haben ihre Chancen und machen es auch nicht so verkehrt. Sie müssen beides machen. Sie müssen E-Mobilität entwickeln und voranbringen. Das tun sie auch. Eigentlich alle von VW, BMW, Mercedes, alle Großen machen das. Aber man sollte auch den Verbrenner nicht schlecht reden, weil ich finde auch genau die Diskussion, die von manchen aus der E-Mobilität verteufeln dann diese E-Fuels, was ich nicht richtig finde, weil man sollte dieser Möglichkeit auch die Chance geben. Es gibt genügend Gebiete auf der Welt, wo so viel Strom produziert werden kann, damit man diesen Kraftstoff wirklich irgendwann günstig produzieren könnte. Momentan ist er teuer.
Ja, ich finde, Sie sprechen da gerade was ganz Wichtiges an in der grundsätzlichen Diskussion. Das merken wir jetzt mit unserem Robin-Gut-Podcast auch immer, auch in den Reaktionen. Es wird immer so unterteilt, oftmals in den Diskussionen zwischen richtig und falsch, gut und böse. Und das gibt's nicht. Höre ich da auch bei Ihnen quasi raus, dass die Wahrheit ja ganz oft mehr in der Mitte liegt, dass es ein Prozess ist, dem man auch mal eine Chance geben muss, ohne das alles immer direkt zu verteufeln?
Ja klar, man muss ja auch eben nachhaltig denken. Es gibt so viele Millionen Fahrzeuge auf dem Markt, die kann man nicht einfach sagen, so, die werden jetzt verschrottet, weil das
ist ja auch nicht nachhaltig.
Ist überhaupt nicht nachhaltig. Und man muss natürlich schauen, dass man möglichst wenig Rohstoffe, meinetwegen Öl und so und Gas und Kohle verbraucht. Das ist absolut richtig. Das glaube ich, das bezweifelt eigentlich keiner, der normal denkt. Aber zu sagen, die Millionen von relativ neuen und guten Verbrenner einfach zu teuer machen oder zu schlecht machen, es muss auch eine Möglichkeit geben, die noch lange zu nutzen. Und gleichzeitig muss Elektromobilität schon weiterentwickelt werden. Ja. Irgendwann wird es hoffentlich auch Fahrzeuge geben, die längere Reichweiten haben und hoffentlich auch die ganzen Materialien von den Akkus, die auch wieder recycelt werden können, weil das ist auch so eine Frage, da weiß man auch nicht, wie wird das wirklich laufen.
Ja. Wir hatten eben, als wir über Hybride gesprochen hatten, klar, über Plug-in, das ist das, was die Leute draußen kennen, die eine 40 bis 60 Kilometer Reichweite haben. Ja. Dann hatten Sie von dem Mild-Hybriden gesprochen, das ist das, was zum Beispiel in dem Kleinwagen jetzt schon drin ist, was so ein bisschen unterstützt. Was hat das für einen Spareffekt zum Beispiel im Stadtverkehr?
Bis zu einem Liter Sprit, also bei dem, also 25% kann das schon helfen, wenn man jetzt viel Stop and Go fährt, weil immer wieder diese Energie ja quasi gewonnen wird, die man beim Bremsen wieder vergeuden würde und wird dann wieder an den Startergenerator, an den Motor abgegeben.
Kann das sein, Herr Flagner, dass ich das in meinem Auto auch habe? Weil ich habe da so eine komische Batterieanzeige. Ich habe mich ehrlicherweise noch nie gefragt. Ich denke, ich habe doch gar keinen, ich habe doch keinen Hybrid.
Das ist entweder auch ein Mildhybrid oder ein normaler Hybrid, der theoretisch auch mal komplett elektrisch fahren könnte. Aber das weiß ich jetzt nicht, weil ich das Auto
okay, genau aber habe. Das ist ja dann eine dritte Komponente. Also reden wir in dem Bereich Hybriden von drei.
Richtig, gibt es drei. Es gibt den Plug-in mit einem Akku, der mindestens 50 Kilometer rein elektrisch fahren kann. Da gibt es die Hybride, die theoretisch mal kurze Strecken auch elektrisch fahren können, manchmal sogar auch einstellen kann, kurze Strecken. Und dann gibt es die Mild, die nur unterstützend immer nur sind. Also einfach nur ein bisschen, was jetzt viele Hersteller machen, um die Verbräuche einfach runterzubringen.
Allein das glaube ich, also wer uns jetzt zuhört, wird denken so irgendwie, das wusste ich so jetzt auch nicht. Warum? Ja, warum findet das so in der öffentlichen Diskussion so wenig statt? Also wir reden immer über guter Verbrenner, böser Verbrenner oder gute E-Mobilität, böse E-Mobilität. Das ist alles so sehr plakativ, aber es geht gar nicht so sehr ins Detail. Wenn man jetzt so wie wir mal ins Detail gehen, dann stellen wir fest, bei Hybrid gibt es ja nicht nur eine Wahrheit und auch nicht offensichtlich nicht nur eine Art von Batterie oder Unterstützung.
Klar, und es gibt auch nicht den schlechten oder den guten Hybrid, weil, wie gesagt, Sie haben ja das Beispiel gebracht von Ihrem Bekannten, der nutzt den Plug-in-Hybrid richtig. Der fährt natürlich auch viel Kurzstrecken nur elektrisch und kann vielleicht auch sehr nachhaltig den Strom vom eigenen Dach nutzen. Und es gibt die anderen, die fahren eigentlich nur, damit sie Steuern sparen und fahren den Verbrenner dann.
Ja. Was glauben Sie, was ist so mit Blick in die Zukunft? Also was erwarten Sie, dass es mit dem Thema Verbrenner, ich meine, das Verbrenner aus ist ja im Prinzip ja auch, war es nicht 2035, wo man gesagt hat? Also das
war angedacht, aber das soll ja nochmal diskutiert werden, hieß es. Aber ich finde das Thema nicht gut, wenn man etwas beschließt, dass es so sein soll. Man muss den Technik die Chance geben, sich durchzusetzen. Und natürlich muss das auch sein, das haben ja viele Länder gemacht, ein bisschen unterstützt, damit etwas in die Wege, damit was nach vorne gebracht wird. Aber zu sagen, in dem Jahr darf dann keiner mehr gebaut werden, finde ich nicht gut.
Wenn man das mal sieht, wie sich der Verbrenner wie lange gibt es Verbrennermotoren jetzt? 130 Jahre, 120? Also
sowas,
wenn man mal sieht, wie sich das so verändert oder in Anführungszeichen entwickelt hat und wenn man die Entwicklung von E-Mobilität dagegen hält, muss man schon sagen, wenn man das mal nebeneinander legen würde, dann ist ja die Entwicklung der E-Mobilität eine ganz andere, oder?
Ja klar, die ist sehr, sehr kurz, aber hat sehr stark sich entwickelt und es ist noch meiner Meinung nach viel Potenzial da. Manche Hersteller halten, glaube ich, sogar noch die neuesten Entwicklungen zurück, weil sie jetzt mit dem, was sie jetzt haben, auch mal Geld verdienen wollen. Mhm. Thema jetzt Akku, gibt es ja anscheinend schon welche, die deutlich mehr Reichweite haben, die weniger Gewicht haben oder auch schneller zum Laden sind. Wenn das irgendwann in 2-3 Jahren auf dem Markt ist, dann klar, es ist auch das Problem wieder für den Gebrauchtwagenmarkt. Da hat jetzt Elektromobilität auch ein Problem, weil kaum einer hat die Lust, sich einen 2 Jahre alten Elektrowagen zu kaufen, wenn er weiß, der neue ist viel besser. Und das ist natürlich auch so ein Thema, das bremst momentan die Elektromobilität ein, weil die ganzen Vermieter machen da auch momentan gar nicht mehr so richtig mit.
Ja, und was die E-Mobilität, glaube ich, auch einbremst, Herr Flagner, ist das Problem mit dem Laden. Das hört man ja immer wieder. Ich muss eine längere Strecke fahren oder dann geht die Reichweite doch in die Knie oder dann habe ich im Winter die Heizung an und was man nicht alles für Geschichten hört. Und dann fahre ich irgendwo vor und dann finde ich vielleicht nicht die richtige Ladesäule. Oder ich meine, was auch eine Tatsache ist, ist, dass der Strom an den Ladesäulen deutlich zu teuer ist. Also da, ich meine, gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich will auf Folgendes hinaus, und zwar ein Video, was ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist. Ich habe es gesehen. Ich kann Ihnen jetzt noch nicht mal sagen, also ich habe es jetzt selber nicht verifiziert. Ich habe jetzt einfach nur dieses Video gesehen und dachte so, also wenn es das gibt, dann ist es doch die Lösung aller Probleme. Und zwar, das E-Auto ist quasi vorgefahren wie an einer Autowerkstatt, kam auf eine Art Hebebühne und unterm Auto hat man einen Batteriewechsel gemacht.
Es gibt einen Hersteller, der macht das so,
Also das war kein Fake, das gibt's
wirklich? Nein, das gibt's wirklich. Das hat man schon mal vor etwa 10 Jahren schon mal eine Studie in Israel gemacht, die hat sie aber dann nicht durchgesetzt und die Chinesen haben jetzt einen Hersteller, macht das so, der macht auch gute Stückzahlen damit, der bietet ein Wechselakkusystem, da gehst hin zu der Station und bis in 5 Minuten hast du den vollgeladenen Akku und gibst den anderen wieder ab. Ist ja, auch
das,
eine,
doch, das ist doch genial.
Ist auch eine gute Idee. Man muss ja nur überlegen, setzt die sich durch oder nicht? Ja,
ja, am Ende, ich meine, wir kommen ja, glaube ich, auch noch, wir beide jetzt, wenn ich das so sagen darf, aus so einer Generation, wir sind mit dem Verbrenner komplett groß geworden. Ja. Irgendwie, das hört man ja auch von vielen, die so, ja, fast schon, ja, auch Emotionen natürlich damit ja. verbinden. Ne? Ich meine, warum wird das Auto irgendwie mehr gepflegt und gewaschen? Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal bei einer Massage waren. Das Auto kriegt aber irgendwie alle drei Wochen irgendwie, ja, ist doch so. Ja, ne? Irgendwie, man hat das Gefühl, das Auto wird irgendwie mehr behütet als der eigene Körper oder die eigenen Kinder so ungefähr. Ja. Also das war so emotional bedingt. Ne? Ja. Aber da findet ja jetzt, glaube ich, auch so ein Wandel statt. Oder empfinden Sie das anders? Also so eine jüngere Generation, die jetzt nachrückt, denen Mobilität nicht mehr so wichtig ist wie uns früher. Also das ist nicht mit diesem Statussymbol, ich muss das Auto besitzen, verbinden. Ja. Ist das so?
Es ist schon so, das ist ein ziemlich großer Wandel da, weil die Mobilität auch heutzutage ja durch die Handys, sie können heutzutage über Apps sich irgendwo in jeder Stadt einen Leihwagen holen, der günstig ist und man verbindet ein Auto nicht mehr mit diesen. Für uns war das ein Freiheitssymbol, ein Auto mit 18 zu haben, da bist du frei. Diese Freiheit haben die jungen Leute heute auf andere Art und Weise. Die können mit allen anderen Tickets, Möglichkeiten, ob sie Flixbus, ob sie Zug, ob sie Flug. Das gab es ja früher auch nicht, dass man in die ganze Weltgeschichte so günstig fliegen konnte und überall. Mhm. Für uns war das Auto viel, viel mehr Statussymbol und gleichzeitig Freiheitssymbol. Für mich war das so. Und das hat sich gewandelt. Muss man aber verstehen, ist auch von den jungen Leuten.
Ja, was man, glaube ich, auch verstehen kann, ist, wenn man selber, so wie Sie jetzt, ich meine, Sie haben, ich glaube, bei BMW, ne, war das, ne, gelernt?
Davor auch noch bei Ford, aber bei BMW war ja.
Ja, also ich meine, Sie sind durch und durch mit dieser Branche verbunden. Dass Sie da zwangsläufig, glaube ich, auch eine ganz andere Emotionalität und Verbindung zu haben, ist klar. Nochmal die Frage daher, wenn jetzt so Generationen nachrücken, wir reden auch über das Thema Nachhaltigkeit, fossile Brennstoffe reichen auch nicht für die Ewigkeit. Ist es dann die richtige Entwicklung, wenn man den Kindern das so mitgibt und sagt so, ey ja, auch euer Gedanke, dass ich Mobilität flexibler gestalten muss, dass man nicht mehr so sehr über Statussymbole nachdenken muss, ist der richtige Weg?
Ich glaube schon, es ist schon der richtige Weg. Allerdings sollte man alle Produkte, die man nutzt, ob das jetzt Hardware- oder Softwareprodukte sind, sollte man eigentlich da nachdenken über Nachhaltigkeit. Ich finde das einfach wichtig, etwas zu haben, dass man lange seine Freude daran hat. Ob das jetzt ein Auto ist, ob das jetzt ein Haus ist, ob das jetzt ein Kleidungsstück ist, ob das jetzt eine Uhr ist, sollte man daran denken, etwas zu erwerben, was lange lebt.
Das ich glaube, wir kommen aus der Generation, wo auf dem Knie, wenn wir hingefallen sind und dann war die Buchs kaputt, ne? kam Flicken drauf.
Ja klar, meine Mama gemacht, das war kein Problem.
Ja. Wobei heute ist das ja cool, wenn die Hose dann da zerrissen ist. Ja. Ne? Ist eine Frage von Mode, aber ich meine, gut, das ist jetzt doch nicht Thema hier in unserem Gespräch und unserem Podcast. Ja, spannend, wie man auch als Autohersteller in dem Fall so mit der Zeit gehen muss.
Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass dieses mit der Zeit gehen, dass das immer schneller geht, also dass man immer weniger Zeit bekommt, auch mal Dinge auszuprobieren, mal zu entwickeln? War das früher anders? Also dass da mehr Dynamik drin ist?
Es ist sicherlich mehr Dynamik da. Aber die Zeit allgemein überall hat sich ja so geändert. Man macht Sachen.
Kommt uns das nur so vor, weil wir beide schon was älter sind? Also ich meine nicht, dass wir jetzt steinalt sind, aber dass man sagt so, das kommt einem mit zunehmendem Alter so vor, dass sich das alles schneller dreht?
Ja, das hat sicherlich mit dem Alter auch zu tun, aber ich glaube, das ist auch die Entwicklung, die da entstanden ist. Wenn das man denkt, was auch. Man einfach mit dem Handy heutzutage machen kann, ich kann mir mein erstes Handy erinnern, 97 habe ich das gehabt, das konnte halt klingeln und ich konnte eine Nummer wählen, aber.
War Ihnen das auch peinlich, wenn es dann irgendwo mal geklingelt hat, dachte, ach scheiße, jetzt wissen die, dass ich ein Handy habe. Ne? Also anfangs fand ich das total komisch.
Ja, aber man war dann irgendwann auch stolz, etwas zu haben. Ja. Und man war ja dann irgendwie erreichbar, aber Möglichkeiten gegeben hat, so viel zu verändern, wenn man jetzt, was man alles machen kann. Ich brauche ja keinen Computer mehr, ich kann alles im Handy machen. Ja. Das ist ja schon Wahnsinn, ja.
So, Jetzt sind wir schon so ziemlich am Ende angekommen. Wir haben mal eben so eine schnelle Reise fast schon durch die Automobilindustrie gemacht. Ausgangspunkt war der Elenator, das Auto, was zum Dreirad umgebaut worden ist, eben auch mit der entsprechenden Entwicklung, die es im parallel auch im Autobereich gibt. Das vielleicht nochmal so als letzten Punkt, Herr Flackner, weil man ja auch da sagen kann, ja, was ist da möglicherweise daran nachhaltig? Die Kinder können ja auch anders von A nach B kommen. Ich glaube, das ist... Oder beschreiben Sie es mal, was Eltern Ihnen schreiben, wenn auf einmal der 16-Jährige vielleicht auch deutlich flexibler ist als sonst.
Es sind auch andere Punkte, die wichtig sind. Wenn die Eltern zum Beispiel so einen Elenator nicht haben und sie nicht wollen, dass sie mit einem Motorrad oder so einem Roller unterwegs sind, fahren ja oft die Mütter oder die Väter die Strecke viermal. Die bringen sie zum Sport, fahren dann nach Hause. Zwei Stunden später fahren sie wieder hin, holen sie ab. Das Gleiche mit anderen Freizeitgestaltungen oder auch Schule oder so.
Die und möglicherweise immer, auch mit dem größeren Auto. Ne?
Natürlich mit einem doppelt so großen Auto fahren sie rum, um dann ein Kind zu holen und wieder ein anderes hinzufahren. Also ein Zeitfaktor und vor allem Kilometer werden gefahren mit einem Auto, das eben doppelt so viel Sprit braucht. So gesehen ist das in vielen Dingen auch nachhaltiger mit so einem kleineren, sparsamen Fahrzeug. Die Kinder dann auch alleine, Selbstverantwortung, wird dann auch, die sind ja dann mit 16 Jahren, merkt man schon auch, machen die eine Entwicklung erwachsener, weil sie Verantwortung haben für ihr Fahrzeug, ihr Leben, ihre Zeiteinteilung, und die Eltern sind sehr, sehr stolz und happy, dass die Kinder das auch umsetzen und sie dann auch wieder mehr Zeit haben und nicht eben Mama-Papa-Taxi machen müssen.
Ich fand, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, Herr Flackner. Also ja. Ich glaube, wir haben den ein oder anderen neugierig gemacht, was eben genau dieses Auto angeht. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, das ist jetzt nicht ein Produkt, das man mal eben sich so im Supermarkt kaufen kann. Das kann sich dann am Ende auch nicht eben jeder leisten. Klar. Aber es ist auf jeden Fall Bedarf da. Also es gibt, es ist ja ein klassisches Marktgesetz, nämlich Angebot und Nachfrage. Und die scheint auf jeden Fall zu stimmen.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und man muss sagen, die Hauptklientel sind die Kinder auf dem Land, wo die öffentlichen Verkehrsmittel einfach nicht da sind, so gut ausgebaut sind und sonst Stunden vergehen würden, bis die zur Lehre kommen oder zur Schule oder so. Das sind natürlich die Hauptkunden.
Und die nehmen die Nachbarskinder vielleicht noch mit?
Ja, klar. Oft ist es ja so, die fahren oft zu dritt oder zu viert in die Schule. Und wenn man jetzt so Gymnasien so ein bisschen auf dem Land sieht, wie viele da stehen und wie die das organisieren mit der Fahrerei, finde ich auch eine gute Sache. Und bevor die Eltern da rumputschieren und eben die doppelten Kilometer fahren, ist das besser so.
Ist das so. Besser so und auch deutlich nachhaltiger.
Ja.
Und mit dem Ziel, dass es ihn ja jetzt als Prototyp schon als E-Variante gibt, also voll elektrisch.
Ja.
Das heißt, wenn man zu Hause die Ladesäule hat, wird es auch funktionieren?
Wird es super funktionieren. Sie können den dann laden und haben dann einen eigenen Strom und haben dann natürlich Kosten, die vom Tanken her gesehen oder vom Strom her gegen Null gehen, wenn man jetzt den selber produzierten Strom dann immer laden kann.
Wenn man die Möglichkeit dann sogar auch noch hat, also Strom vom eigenen Dach, dann wird richtig ein Schuh draus. Sie sagen Prototyp, wann wird es serienreif sozusagen?
Ja, wir warten jetzt noch auf die TÜV-Abnahmen. Wir haben die Entwicklung, was die Hinterachse betrifft. Wir haben die Drosselung. Wir haben die ganzen Verkleidungsbleche auch schon fertig. Also wir wissen ja durch unsere Erfahrung, es ist zwar ein anderes Fahrzeug. Der 500er E ist nicht das gleiche Auto wie der 500er Mildhybrid, der jetzt noch gebaut wird. Deswegen mussten wir alles neu machen, aber wir wussten, wo wir hingehen, wo wir die Sachen bekommen. Und jetzt warten wir noch auf die TÜV-Abnahme, ob das jetzt 2 Monate dauert oder 3, aber wir sind guter Dinge, dass wir in diesem Jahr das Fahrzeug anbieten können.
Und ich glaube, auch da haben Sie jetzt den einen oder anderen neugierig gemacht, vielleicht ja auch mit dem Blick auf das Thema Nachhaltigkeit. Ein Auto, das im Moment ohnehin relativ wenig Sprit verbraucht.
Ja.
Und Sie sagen ja, als Verbrenner liegen wir so um die 5 Liter, so Pi mal Daumen. Ein Auto, das, wenn es eben die 16-, 17-Jährigen nutzen, das Fahraufkommen verringern kann, weil Eltern eben nicht mehr hin und her fahren und die Fahrt sowieso erledigt werden sollte. Aber wenn es eben dann noch als E-Variante gibt, setzen Sie dem Ganzen aus nachhaltiger Sicht nochmal einen drauf.
Auf jeden Fall. Und wir wollen auch beide Produkte dann anbieten können. Den Verbrenner, also den Mildhybrid und den Elektro dann zeitlang.
Vielen Dank, Herr Flackner.
Gerne. Hat mich gefreut.
So, Jetzt möchte ich nicht wissen, wie viele sich gerade Gedanken darüber machen, habe ich das Ding schon mal auf der Straße gesehen oder möglicherweise nicht? Also über Mobilität, liebe Leute, da kann man genüsslich streiten und diskutieren. Man kann es so und man kann es so sehen. Und ich finde, ja, wir sollten hier weiter im Gespräch bleiben. Ich glaube, dass es so viele innovative Ideen gibt. Das ist jetzt nur eine Kleinigkeit, die wir hier heute vorgestellt haben. Ich glaube, dass es, wir haben ja auch gehört, der Wechsel bei Elenator eben auf das E-Auto, was die ganze Sache eben noch nachhaltiger macht. Und ich glaube, dass es in diesem Bereich auch viele, viele gute Forschungsansätze gibt, über die wir bei Robinhood sprechen sollten. Also wenn ihr Ideen habt, Hinweise, wo ihr sagt, Mensch, redet doch auch mal mit solchen Leuten darüber, lasst sie auch in eurem Podcast zu Wort kommen, dann freuen wir uns darüber, wenn ihr in den Kommentaren uns diese Hinweise gibt. Und ganz ehrlich, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast bewertet, und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr den an andere weiterempfiehlt. Denn wenn ihr euch mit dem Thema Nachhaltigkeit genauso beschäftigen wollt, wie wir es tun, wenn ihr der Meinung seid, man muss nicht perfekt sein, aber eben gut, so wie wir Robinhood es auch empfinden, dann sind wir damit, glaube ich, alle auf dem richtigen Weg. Robinhood mit Dieter Könnes.